SRF 2 Kultur.
Der heute ganz im Zeichen der Roboter steht, dem Schwerpunkt dieser Woche. Mein Name ist Thomas Häusler, im Studio bei mir ist Rolf Pfeiffer, Professor für Künstliche Intelligenz an der Universität Zürich und Vater vieler Roboter. Herr Pfeiffer, Sie haben einen mitgebracht, in einer Tüte habe ich den schon gesehen. Können Sie den mal auspacken und beschreiben?
Okay, kann ich gerne machen. Also den kann man in einer, ziemlich klein, den kann man in einer Tasche mittragen. Und wenn man den sieht hier.
Ein bisschen freiräumen hier.
Ein bisschen, jawohl. So. Also der ist eigentlich sehr primitiv. Der hat nur zwei Gelenke, ein Hüftgelenk und ein Schultergelenk. Und mit diesen zwei Gelenken, wenn man die, und dann hat es noch ein bisschen gummiartiges Material so an den Füßen. Das ist eine sehr komische, eigenartige Konstruktion. Wenn man diese Motoren ansteuert und damit rumspielt, da kann man den Roboter, obwohl er nur zwei Freiheitsgrade hat.
Das heißt, er kann sich nur in zwei Richtungen bewegen.
Er kann sich nur mit zwei Motoren bewegen, hat also nur zwei Gelenke, kann er sich auf etwa 20 ganz unterschiedliche Arten bewegen.
Also ich kann mir das jetzt so vorstellen, oder die Hörer vielleicht auch und Hörerinnen, es ist wie ein Arm auf eine Art mit eben zwei Gelenken, die auf einem Gestell stehen, sodass sie halt eben nicht umfallen.
Also das Gestell besteht aus vier, könnte man sagen, Art Füßen, wenn man so will. Und dann, ich sage gerne, das ist ein Hüftgelenk und dann noch ein Schultergelenk oder so ein Nackengelenk, nicht, wo man so hin und her drehen kann. Und der kann also tanzen und das ist also ganz witzig. Er kann auch am Boden rumkriechen und der Witz ist der, die Steuerung ist ganz einfach, aber das Verhalten kann durchaus recht komplex sein.
Können Sie den mal laufen lassen?
Ja, das kann ich versuchen. Also ich muss da einen Computer aufstarten, da brauche ich Strom für den Computer. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen.
So, wir haben uns jetzt hier auf dem Boden des Studios haben wir gewechselt, um diesen Roboter mal zu demonstrieren. Er steht jetzt auf dem Boden, Sie haben einen Joystick in der Hand. Was passiert jetzt?
Gut, also wir haben das jetzt so gemacht, in diesem Fall, dass man das mit einem Joystick steuern kann, einfach damit die Kinder, die spielen gerne damit herum und das ist eigentlich ganz witzig und eben man sieht dann die zwei Gelenke, nicht wie sie, sind nur zwei Gelenke, jetzt kann ich da aber nach links, nach rechts, ich kann vorwärts, rückwärts und eben das ist um zu zeigen, dass man eigentlich mit sehr wenig Steuerung, wenn die entsprechende Form, die Morphologie und die Materialeigenschaften, die Elastizität dort, wenn das alles stimmt, kann er sich trotzdem auf sehr viel unterschiedliche Arten eigentlich bewegen. Ich kann ihn einfach, hoffe, das funktioniert, wenn ich den, auf den Boden lege.
Also Sie haben ihn jetzt quasi von den Füßen einfach umgedreht, sodass jetzt der Arm am Boden liegt.
Genau, der Arm liegt jetzt am Boden und da kann er auch so ein bisschen kriechen. Also das ist jetzt, das sollte eigentlich, vielleicht geht das so besser, mal schauen. Ja.
Also jetzt bewegt er sich gerade nach vorne, der Länge nach, genau. Und er bewegt einfach so ein bisschen fast willkürlich seine beiden Gelenke.
Ja, also ist nicht willkürlich, das ist schon nach einem bestimmten Muster. Aber der Witz ist der, da ist genau die gleiche Steuerung, wie wenn ich den aufgestellt habe, so. Exakt die gleiche Steuerung, aber das Verhalten ist grundsätzlich unterschiedlich.
Also genau, jetzt steht er wieder und vorher ist er auch gestanden und da bewegt er eben seine Gelenke oben, die ja nicht direkt an irgendwelchen Füßen sind, aber trotzdem bewegt er sich dadurch wie auf Beinen vorwärts.
Genau, er hat eben eine bestimmte Dynamik. Also wenn ich jetzt nur die Steuerung anschaue, nur das Programm, das diesen Roboter steuert, kann ich nichts sagen darüber, wie sich der Roboter verhält. Ich muss verstehen, wie diese Steuerung eingebettet ist in diesem System und ich muss die Dynamik des Systems verstehen. Beispielsweise hebt er ja so die Füße dann hoch, seitlich, oder? Das ist nicht im Steuerprogramm drin. Da muss ich die physikalische Dynamik des Systems verstehen und wir charakterisieren diese Idee eben mit dem Schlagwort Embodiment.
Embodiment, das bedeutet ja im Körper ruhend. Man sieht ja, dieser Roboter hier, scheinbar ist er wackelig. Also gewisse Verbindungen scheinen eben gar nicht starr zu sein. Es sieht dann so aus wie gebastelt auf eine Art. Und das ist aber eigentlich gewollt.
Das ist alles gewollt und das gibt dann dem Roboter eine interessante Dynamik.
Rolf Pfeiffer, ein Roboter, der einen Körper hat, der eigentlich fast extra wie gebastelt aussieht. Sie haben das schon vorher mit diesem Stichwort Embodiment bezeichnet. Was heißt das genau? Für was steht dieser Roboter?
Einerseits ist es ein Forschungsobjekt, um diese Grundideen, dieses Embodiment zu illustrieren. Und andererseits macht es auch einfach Spaß. Wir haben dann 12 oder 15 von denen gebaut und wir haben dann entsprechende Choreografien gemacht, dass also dann die Roboter so miteinander tanzen.
Wenn wir noch mal kurz auf dieses Embodiment eingehen, wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es eigentlich darum, dass man die Art, wie der Körper angelegt ist, also zum Beispiel jetzt hier mit diesen Motoren, mit gewissen Armen oder Gelenken, die eben nicht ganz direkt miteinander gerade verbunden oder verschraubt sind, sondern einen Spielraum haben, dass man das ausnutzt für die Steuerung des Roboters.
Ja, das ist sicher ein Faktor. Der andere Faktor ist, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem, was wir normalerweise als Denken oder Intelligenz bezeichnen, und der Bewegung.
Das müssen Sie mir jetzt genauer erklären.
Okay. Ich habe jetzt also eine Mineralwasserflasche vor mir. Wenn ich jetzt diese Flasche in die Hand nehme, dann halte ich nicht nur die Flasche in der Hand, sondern ich spüre die Flasche auch in der Hand. Das heißt, durch meine physikalische Interaktion, das Ergreifen der Flasche, erzeuge ich aktiv Sensorstimulation in der Hand. Ich spüre die Flasche in der Hand. Das heißt, jede Handlung, die wir ausführen, erzeugt Sensorstimulation. Also wenn ich beispielsweise gehe, bewegt sich die Umwelt übers Gesichtsfeld, und das ist, weil ich mich physikalisch in der Umwelt bewege.
Wenn Sie sagen Sensorstimulation, dann bedeutet das Signale ans Gehirn, zum Beispiel von den Augen, vom Tastsinn oder so.
Genau, das sind Signale, Muster von Signalen, die ans Gehirn weitergeleitet werden, und die stellen das Rohmaterial für die Verarbeitung des Gehirns dar. Und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie das Gehirn etwas über die Umwelt lernen kann.
Und das heißt also, Sie sagen, dass der Körper oder, wie soll ich sagen, der Mensch als Ganzes so funktioniert, dass das Gehirn und der Körper in engem Zusammenhang miteinander wirken und dass man das eine und das andere nicht verstehen kann. Und wenn ich einen Roboter bauen will, dann muss ich im Prinzip auch nicht einfach nur eine kluge Steuerung entwerfen, sondern es kommt auf den Körper des Roboters auch an.
Ganz genau. Ich hätte das nicht besser sagen können.
Sie blicken auf 3 Jahrzehnte Forschung zurück, ja, in Sachen Roboter. Sie werden nächstes Jahr oder vielleicht ein Jahr danach pensioniert. Ich nehme an, dieses Embodiment, das ist so die Krönung Ihrer Karriere. Wenn Sie zurückblicken, ist es das, worauf Sie am meisten stolz sind? Oder gibt es etwas anderes, was Sie erreicht haben, wo Sie sagen würden, das ist so das Testament von meiner Arbeit?
Ja, ich glaube, was interessant ist an dieser Geschichte mit dem Embodiment, das hat ja eine Zeit gedauert. Also in der Wissenschaftstheorie redet man von einem Paradigmenwechsel. Das heißt, nicht das ursprüngliche Paradigma von Intelligenz, also Paradigma heißt einfach so eine übergreifende Theorie, ist Intelligenz als Computerprogramm, als Algorithmus. Und die neuere Art, darüber nachzudenken, das ist dieses Embodiment, wo man sich speziell für die Frage interessiert, wie Denken und Körper und Handlung in der realen Welt miteinander zusammenhängen. Und diese Zusammenhänge zu verstehen, das ist das Ziel. Und ich glaube, da haben wir schon große Schritte gemacht. Und mittlerweile ist es also nicht nur in der Robotik so, dass die Leute das verstehen. In der künstlichen Intelligenz ist es so, in der Psychologie ist es so, in den Neurowissenschaften ist es so, und das kommt jetzt immer mehr. Also es freut mich natürlich, dass jetzt diese Ideen wirklich in verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen Fuß gefasst haben.
Also was Sie sagen ist, dass zum Beispiel die Psychologen letztlich zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Ihnen auch gelernt haben, dass eben beim Mensch dieses Wechselspiel zwischen Gehirn und Körper eben auch sehr wichtig ist.
Genau, und es gibt auch sehr viele interessante Experimente, die aus der Psychologie kommen. Also man hat das auch in der Psychologie natürlich gemerkt, dass der Körper da eine zentrale Rolle spielt und auch die Handlung. Und dass die Handlung für das Denken, nicht weil man dann, wenn man handelt, ja mit dem Körper, mit der Umwelt interagiert, dass dieses Handeln eine ganz zentrale Rolle spielt, eben für Kognition allgemein. Kognition, das ist einfach ein Überbegriff für mentale, geistige Tätigkeiten.
Wenn wir zurückgehen auf diese Anfangszeit und Ihre Karriere da in der Forschung, ja, ist letztlich das Ziel, auch dieses Embodiments, was da aufgekommen ist, ist das Ziel, einen menschenähnlichen Roboter herzustellen irgendwann?
Also ich finde das ein hervorragendes Forschungsziel. Ich denke, von der Forschung her können wir extrem viel lernen vom Menschen, gerade auch jetzt über dieses Zusammenspiel von Handlung und Denken und dieses Erzeugen dieser Sensormuster, dann ist der Mensch natürlich ein ideales Vorbild. Man kann sich fragen, ob von der Anwendung her das wirklich ein ideales Forschungsziel ist. Diese Komplexität, die wir haben beim Menschen, je länger und je mehr man das untersucht, desto mehr ist man fasziniert von dieser Komplexität. Wenn man die Haut nimmt, wir haben da eine sehr dichte Sensorik an den Fingerbeeren zum Beispiel. Und ich habe mich jetzt gerade mit einem Neurophysiologen unterhalten. Ich habe ihn gefragt, wie viele Sensoren wir denn so auf einem Fingerbeeren haben. Und da hat er gesagt, ja, also diese Frage, die könne man gar nicht so stellen und das macht keinen Sinn, weil es ist alles viel komplexer und es ist auch nicht nur in der Haut enthalten. Und aber ich als Ingenieur sage, da sind sehr viele Sensoren drin. Ich kann sie parallel auslesen, also ich kann sie parallel, kann ich das spüren. Sie funktionieren immer noch, wenn sie deformiert sind. Sie sind wasserdicht, robust und wenn die Haut kaputt geht, dann wächst sie wieder nach. Also wir haben vom Engineering her doch einiges an Herausforderungen, wenn wir so etwas wie menschliche Haut machen möchten.
Also extrem komplex. Sie haben ja gesagt, ein wunderbares Vorbild, um forschungsmäßig sich vertun zu können. Aber auf der anderen Seite klingt das so, als wäre es ein zu schwieriges Ziel und vielleicht auch gar nicht sinnvoll, jetzt im Hinblick darauf, Roboter für uns, für die Hilfe im Alltag oder sonst wie herzustellen, wirklich da sowas bauen zu wollen.
Wenn man den Menschen anschaut, wir können sehr viele Dinge tun, sehr viele unterschiedliche Dinge. Aber wenn wir ehrlich sind, können wir eigentlich sehr wenig, wirklich sehr gut. Wir können alles so schlecht und recht. Und für fast jede Einzeltätigkeit gibt es eine Maschine, die das schneller, besser, billiger, präziser und ohne Ermüdungserscheinungen macht. Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt so ein hochfragiles, komplexes, teures Gerät, das dann dem Menschen ähnlich sein soll, bauen, das dann wie wir auch alles so schlecht und recht kann? Oder ist es nicht gescheiter, dass wir einfach wirklich die Technologie ausnutzen und spezialisierte Maschinen für Einzeltätigkeiten herstellen?
Also eine sehr große Komplexität, die man vielleicht eben eher umgehen sollte, um Nischenprodukte herzustellen. Trotzdem gibt es viele Forscher und auch, man könnte fast sagen, Aktivisten, die unverdrossen prophezeien, in einigen Jahren werde es eben Roboter geben, die den Menschen kopieren können, die uns dann sogar überlegen seien. Es gibt da zum Beispiel einen russischen Millionär, Dmitri Itzkov, der hat sein Geld im Internet gemacht und setzt das jetzt ein in sein Projekt 2045. Daran sind auch viele illustre Forscherpersönlichkeiten vertreten, zum Beispiel ein Ray Kurzweil. Und das Ziel ist eben eigentlich einen Menschen, Körper und Gehirn nachzubauen. Sie sagen eben bis 2045 einerseits Roboter, die ähnlich sind wie Menschen. Auf der anderen Seite meinen sie, man könnte zum Beispiel, wenn man todkrank ist, sich in eine Kopie von sich selber auslagern. Ist das visionär oder ist das Wahnsinn?
Ja, also da kann man sich darüber streiten. Ich glaube, da ist auch die Wissenschaft geteilt, also ich weiß jetzt zufälligerweise, weil ich einen guten Freund vom Ray Kurzweil kenne, er hat einfach extreme Angst vor dem Tod. Er kann den Gedanken an den Tod nicht ertragen und möchte so irgendwie den Tod vermeiden. Und das finde ich natürlich schon also eigentlich schon ziemlich daneben, oder?
Wenn jetzt dieser Dmitri Itzkov mit seinem Geld kommen würde und sagen würde, Rolf Pfeiffer, machen Sie doch mit, Sie kriegen 3 Millionen Forschungsgeld. Wenn Sie da mit tun, würden Sie das tun oder würden Sie sagen, nein, das ist mir zu abseitig?
Wie ich vorhin ja schon gesagt habe, halte ich das Ziel, einen menschenähnlichen Roboter zu machen, als Forschungsziel für hervorragend. Ich denke, da können wir extrem viel lernen. Also, und dann würde ich sagen, okay, ich mache eine Forschungsplattform. Er müsste mir aber dann schon etwas mehr als einfach 3 Millionen geben. Das ist viel zu wenig.
Um diese Rufschädigung irgendwie abzugelten.
Wie gesagt, man könnte das in die Forschung investieren. Wir verstehen noch nicht sehr gut, wie so etwas wie Kognition oder Denken zustande kommt. Wir verstehen nur schon nicht so genau, wie die Bewegung zustande kommt. Wir verstehen die Haut, die Sensorik hier nicht gut. Und ich denke, mit Hilfe von Robotik kann man versuchen, das besser zu verstehen. Also die Methodik, die nennen wir Verstehen durch Nachbauen. Man hat ein Phänomen, das man verstehen möchte in der Natur und baut dann ein System, das diese Fähigkeiten imitieren soll. Und dadurch lernt man nicht nur das System zu bauen, sondern auch sehr viel über das biologische System.
Rolf Pfeiffer, die Robotik ist ja, seit es gibt, natürlich immer irgendwo nahe an Science Fiction. Da gab es ja auch immer diese Träume. Wenn Sie jetzt gucken, solche Persönlichkeiten wie dieser Dmitri Itzkoff oder eben Ray Kurzweil, die letztlich, Sie haben es gesagt, den Tod überwinden wollen, den Menschen nachbauen, sind das Katalysatoren für das Forschungsfeld oder ist es im Gegenteil sogar so, dass sie schädlich sind, dass sie die Robotik in Verruf bringen, weil sie einfach Ideen propagieren, die unmöglich sind oder auch vielleicht für viele Leute halt auch daneben?
Ich bin der Meinung, man darf über alles spekulieren. Also ich glaube, das hat keinen Sinn, wenn man da irgendetwas verbieten wollte. Wenn sich die Leute dann einmischen in die Diskussionen, zum Beispiel über Forschungspolitik oder so, dann halte ich solche Dinge eher für kontraproduktiv. Ich meine, dass sich viel ändern wird in Zukunft, das ist klar, dass wir versuchen werden, unsere sowohl kognitiven wie auch motorischen Funktionen zu verbessern mit Hilfe von Technologie. Das machen wir schon lange nicht. Ich habe da eine Brille. Und mit dieser Brille, das ist Technologie, kann ich meine reduzierte Sehleistung verbessern. Und ich glaube, solche Dinge werden mehr und mehr kommen. Es gibt auch diese Implantate, diese Cochlear Implants im Ohr, wo also Leute, die nichts gehört haben früher, durch eine Operation wieder hörend werden. Das sind Erfolgsstories und die Leute sagen, es ist wie, wenn sie neu geboren wären.
Sie sind bei Kontext mit dem Roboterforscher Rolf Pfeiffer von der Universität Zürich. Er hat in seiner langen Karriere schon manchen Roboter gebaut. Wir haben am Anfang der Sendung einen gesehen. Und wir diskutieren darüber, was wir aus den Laboren noch zu erwarten haben und was vielleicht immer Science Fiction bleiben wird. Wir hatten Sie jetzt von diesen Träumen, einen Menschen nachzubauen, und Sie haben ja vorher schon gesagt, ja, eigentlich ist es wahrscheinlich gar nicht sinnvoll, sondern es ist sinnvoller, Roboter zu bauen, die bestimmte Nischen bedienen können, weil es für jede Anwendung einen Roboter gibt, der an sich besser ist als der Mensch, aber halt nicht als Gesamtpaket. Was bräuchte es denn, dass die Menschen solche Roboter als ihresgleichen oder mindestens als Cousins anschauen würden? Es ist ja schon so, dass diese Beziehungsfrage in Bezug darauf, ob wir dann diese Roboter auch annehmen, gerade im Alltag, ist wahrscheinlich wichtig. Und wenn man zum Beispiel dieses Fellknäuel, dieses Furby angeschaut hat, dieses sprechende Teil, was so ein, wahrscheinlich ein ganz kleines Spatzenhirn als Computer drin hat, dann gab es doch viele Leute, die dem irgendwelche Lebendigkeit beigemessen haben. Also scheint das nicht so schwierig zu sein.
Ja, also wir haben ja schon längst intensive emotionale Beziehungen zu Maschinen. Also beispielsweise nehmen Sie das Mobiltelefon. Wenn Sie einem Teenager das Mobiltelefon wegnehmen, nicht, dann ist er oder sie nach 2 Tagen bereit für eine psychiatrische Behandlung. Also das heißt, diese Beziehungen sind schon da. Oder zum Auto, nehmen Sie jemanden mit einem Auto. Nicht, wenn man dort einen Kratzer macht ins Auto, dann tut das denen richtig weh. Und man kann jetzt also mit diesen bildgebenden Verfahren im Gehirn, kann man zeigen, dass da effektiv die genau Schmerz erleben. Also das heißt, dort ist eine extreme, starke emotionale Beziehung mit diesen Maschinen vorhanden. Also um diese Beziehung zu haben, brauchen wir eigentlich nicht unbedingt Roboter. Die haben wir schon lange. Trotzdem, wir haben jetzt auch kürzlich einen Roboter gebaut, nicht der sieht aus wie ein kleines Kind, hat einen übergroßen Kopf, ist aber wirklich also extrem ansprechend. Und die Kinder, die verlieben sich, die sind total Fan von diesem Roboter. Und das hängt wahrscheinlich dann schon damit zusammen, dass er eben so ein Gesicht hat, lächeln kann, er kann weinen, er kann auch rot werden, er kann einschlafen, er kann da blinken mit den Augendeckeln und so. Und ich glaube, für die Interaktion kann das durchaus sehr hilfreich sein.
Jetzt werden ja solche ähnlichen Roboter, im Speziellen ist es eine Fellrobbe, werden schon in einzelnen Altersheimen eingesetzt. Das kommt von Japan, wo es ja viele alte Leute gibt. Und der versucht mit diesen Robotern, zum Beispiel Demenzkranke, dass man die damit beschäftigt, dass die auch irgendetwas haben, wo sie ständig etwas damit zu tun haben. Das weckt ja schon sehr zwiespältige Gefühle in einem. Also Roboter, die alte Menschen pflegen oder unterhalten sollen.
Ja, also ich sehe das eigentlich als völlig unproblematisch. Es geht einfach darum, den älteren Leuten Möglichkeiten zu geben, zu interagieren. Takanori Shibata, der diesen Roboter gebaut hat, hat auch Untersuchungen dazu gemacht, medizinische Untersuchungen, und die haben gute Erfolge. Ich habe ihn dann immer gefragt, ja, hast du einmal ein Kontrollexperiment gemacht? Hast du einfach eine Gruppe genommen, denen du irgendetwas anderes Interessantes gegeben hast zum Interagieren als einen Roboter?
Also einfach eine Puppe zum Beispiel?
Oder ein Computerspiel oder irgendwie so etwas. Und es gibt jetzt vom Korean Institute of Science and Technology in Seoul gibt es Roboter, die sind speziell für die Interaktion mit älteren Leuten da und die machen dann mit den Leuten so Spiele, entweder dass sie da am Boden irgendwie sich rumbewegen müssen oder sie trainieren das Gedächtnis der Leute, so dass sie eben dann länger mental aktiv sein können. Und die haben offensichtlich Spaß daran, die bleiben geistig fit und ich sehe eigentlich nichts, was dagegen spricht.
Aber wenn es jetzt Leute gibt, die zum Beispiel sagen, das ist der Anfang von einer Entwicklung, dass man sagt, ja, das ist ja nett und wir setzen sie jetzt immer mehr ein, weil wir haben zu wenig Pflegepersonal oder es ist zu teuer, das gesamte Pflegesystem. Und wenn das dann einfach überhand nimmt, so quasi der Staat in diese Welt hinein, solche Befürchtungen teilen Sie nicht?
Das ist eigentlich überhaupt nicht. Also die Idee ist ja, dass man die Tätigkeit der Pfleger und Pflegerinnen unterstützt mit dieser Technologie. Also beispielsweise auch schwere Tätigkeiten, also rumtragen, heben von schweren Gewichten und so, dass man das unterstützt, so dass die Pfleger sich auf diejenigen Tätigkeiten konzentrieren können, wo eben die menschlichen Fähigkeiten gefragt sind. Also von daher sehe ich das als Unterstützung. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Jetzt fängt dann ja bald wieder, noch nicht so bald, aber die Skisaison fängt an, oder? Und beim Skifahren macht man sich das Knie kaputt gerne. Und wenn Sie jetzt das Knie kaputt haben und jetzt nicht mehr Treppen steigen können, was würden Sie dann lieber tun? Sich von einer Person die Treppe rauftragen lassen oder den Lift nehmen?
Ja, lieber den Lift nehmen, ja,
natürlich. Das heisst, man benutzt die Technologie vielleicht sogar lieber. Oder weil, wenn jemand sie rauftragen muss, dann kann sich diese Person vielleicht den Rücken kaputt machen dabei. Das heisst, dann nimmt man Technologie. Und genau so finde ich eine sinnvolle, nüchterne, gut schweizerische Perspektive auf dieses Problem.
Gibt es denn eine ganz persönliche Roboter-Horrorvision des Rolf Pfeifer, wo Sie sagen würden, ein Halt, Stopp, hier ist genug?
Ja, ich habe beispielsweise noch nie etwas mit militärischen Applikationen gemacht.
Also Kampfroboterbau oder
sowas? Aber einfach nicht. Mir ist schon klar, dass diejenigen Dinge, die wir machen, das ist immer so in der Technologie, in der Wissenschaft, man kann alles für militärische Zwecke verwenden, aber ich möchte nicht direkt in solche Projekte involviert sein.
Aber solche Kampfroboter, die stehen ja an sich vor der Tür, kann man sagen. Also zum Beispiel, ich habe Israel lässt seine Grenze schon kontrollieren von Kampfrobotern, die, ich glaube, sogar scharf schießen könnten, die Leute erkennen können sollen. Es heißt, sie sind noch nicht scharf geschaltet. Aber es gibt es, sie stehen vor der Einführung. Und wenn man mit Roboterforschern spricht, andere haben mir auch schon gesagt, damit will ich nichts zu tun haben. Ich meine, trotzdem gibt's die. Klar, es ist so ein bisschen das alte Problem der Wissenschaft. Also man schafft Wissen und wie Sie gesagt haben, man kann das dann für alles einsetzen. Wie sehen Sie da die Verantwortung jetzt der Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft?
Ja, also erstens mal ist es so, diese Kampfroboter, die gibt's natürlich in einem gewissen Sinne schon lange. Und der Berliner Mauer hat es immer Selbstschussgeräte gegeben. Die haben ohne menschliches Dazutun auf Leute geschossen. Also das ist eine Idee, die ist eigentlich schon lange vorhanden. Ich finde einfach, man sollte, genau wie bei der Alterspflege, jetzt bei diesem Einsatz, das ist nicht Sache der Wissenschaft. Ich glaube, da muss man wirklich die Gesamtbevölkerung breit in die Diskussion mit einbeziehen. Ist das wünschenswert? Wollen wir das? Oder will man da Gesetze einbringen?
Und Sie denken, das ist mehr ein Prozess, der in der Gesellschaft, auch mit der Politik stattfinden müsste? Oder ist es da so, dass es einen direkten Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft geben sollte, wo man das diskutiert? Und falls ja, wie kann man sowas organisieren?
Ja, ich habe das Gefühl, es muss beides geben. Im Beispiel Roboter in der Alterspflege, da gibt es diese Diskussion eigentlich schon länger. Da sind haufenweise natürlich ethische Fragestellungen, die interessant sind. Aber da hat auch die Politik, der Bundesrat beispielsweise, hat einen Bericht in Auftrag gegeben bei verschiedensten Wissenschaftlern aus Medizin, aus Robotik, um dieses Problem umfassend darzulegen und so als Grundlage für die öffentliche Diskussion bereitzustellen.
Und was war da die Hauptaussage jetzt aus der Wissenschaft heraus, von Ihnen und Ihren Kollegen?
Ah, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass da sehr konzise Folgerungen direkt drin waren. Ich glaube, es war mehr so auch, was ich jetzt gesagt habe, oder? Das sind nicht Entscheidungen, die man den Wissenschaftlern überlassen darf, sondern die sollten wirklich in der breiten Bevölkerung, und da gehört natürlich die Politik dazu, diskutiert werden.
Rolf Pfeiffer, jetzt vielleicht zum Abschluss. Wir haben es schon mehrfach gesagt, Sie blicken auf 3 Jahrzehnte Roboterforschung zurück, haben sehr viele Roboter selbst gebaut, haben natürlich sehr viel mitbekommen. Was ist es, was Sie einem jungen Kollegen, der jetzt zum Beispiel bei Ihnen Doktorarbeit gemacht hat und der jetzt selber seine wissenschaftliche Karriere in dem Feld beginnt, Roboterbau, in einem Feld, das natürlich wahnsinnig schnell sich entwickelt. Also wenn der mal in Ihrer Position ist in 30 Jahren, kurz vor der Pension, da wird die Welt wahrscheinlich ganz, ganz anders aussehen. Was würden Sie dem mit auf den Weg geben?
Also es gibt ein paar Trends, die sehr wichtig sind. Ich glaube, eines, was wichtig ist, das sind hochkomplexe Systeme, wo die Expertise von sehr vielen verschiedenen Disziplinen notwendig ist. Also beispielsweise Ingenieurwesen, Informatik natürlich, Neurowissenschaften, aber auch Biomechanik, also Bewegung, wie funktioniert der Bewegungsapparat. Und dann, das ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, Materialwissenschaften. Ich glaube, die Zukunft der Roboter, speziell der Roboter, die direkt mit uns interagieren und ihren, wenn man so sagen darf, Lebensraum mit unserem Lebensraum teilen, dort werden die Materialien eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen. Und ich würde vielleicht empfehlen, sich intensiv mit dieser Materialwissenschaft zu befassen, was natürlich wiederum heißt, dass man dann Physik studieren muss, oder damit man diese Materialeigenschaften versteht. Aber ich denke, das wäre eine ganz spannende Richtung und da bin ich überzeugt, das wird explodieren in den nächsten Jahren.
Und können Sie sich denn vorstellen, heute in 30 Jahren, wo die Roboter stehen werden?
Da würde ich mit Niels Bohr antworten, nicht dem berühmten Physiker und Nobelpreisträger, der gesagt hat, it's hard to predict, especially the future.
Gut, also es ist schwierig, überhaupt etwas vorauszusagen und am schwierigsten die Zukunft. Rolf Pfeiffer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Das war Kontext mit einem Gespräch über Roboterforschung, über wünschenswerte Entwicklungen und Grenzen. Rolf Pfeiffer ist Professor für Künstliche Intelligenz an der Universität Zürich. Mein Name ist Thomas Häusler. Mehr zum Roboterschwerpunkt diese Woche gibt es auf srf.ch/kultur.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.